Und dann habe ich Mitarbeitende, die arbeiten genau zu meinem Thema. Und mit denen kann ich auch mal wunderbar in einen kollaborativen Arbeitsprozess gehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für das Thema Steuerung von KI-Tools, dass ich mich frage, was ist eigentlich die Rolle, die ich einem KI-Tool zuweisen möchte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute spreche ich mit einer Frau, die in den letzten Jahren nicht nur durch ihre Hochschuldidaktik, ihre Begeisterung für Future Skills und KI, sondern auch durch ihre pointierte, kluge und praxisnahe Schreibdidaktik auf sich aufmerksam gemacht hat, mit Dr. Isabella Buck. Isabella und ich kennen uns schon länger von LinkedIn, wo mir ihre klugen und pointierten Beiträge zu Hochschule und KI aufgefallen sind. Isabella hat gerade ein neues Buch publiziert mit dem Titel Wissenschaftliches Schreiben mit KI, erschienen im UVK Verlag. Hallo Isabella, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo Ivo, ich danke dir für die Einladung.
Isabella, du bist Leiterin des Competence at Career Centers an der Hochschule Rhein-Main. Du bist Mitglied im Leitungsteam des virtuellen Kompetenzzentrums KI und wissenschaftliches Arbeiten. Gleichzeitig bist du auch gefragte Schreibberaterin, Hochschuldidaktikerin und vor allem Autorin eines neuen Buches, das viele von uns in der Bildungslandschaft gerade interessiert diskutieren. Wir starten wie immer mit der Frage, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, Ivo, ich glaube, du hast schon einiges gesagt. Ich wohne und arbeite in Wiesbaden, bin aber auch nebenher noch viel freiberuflich unterwegs in gerade den Bereichen, die du auch genannt hast. Und ich leite aktuell mit Nils Pinkwart noch die Taskforce KI in der Hochschulbildung im Rahmen der Future Skills Allianz des Stifterverbandes.
Ah, du bist auch in dieser Allianz unterwegs des Stifterverbandes, hochinteressant. Im heutigen Gespräch wollen wir uns fokussieren auf wissenschaftliches Schreiben mit KI. Und hier denke ich vor allem mal, es geht um das Potenzial, es geht auch um die Verantwortung und die didaktischen Herausforderungen, wenn Schreibprozesse auf einmal KI unterstützt verlaufen. Und vielleicht auch darum, dass das alles ganz viel mit Denkprozessen, mit Eigenverantwortung, mit Selbstführung zu tun hat. Im Vorwort von deinem Buch sprichst du von einem Ruhepol inmitten von rasanten KI-Entwicklungen. Ich habe ja selber bisher auch schon mehrere Fachbücher zur didaktischen Reduktion veröffentlicht und diese Tage bin ich gerade dabei, zusammen mit Joachim Lorenz ein viertes Buch zu Microlearning und Nanolearning fertig zu schreiben. Isabella, Ruhepol, KI und das Schreiben eines neuen Fachbuches. Wie passt das alles zusammen und wie bist du selbst mit dieser Dynamik während des Schreibprozesses umgegangen?
Ja, das wirkt natürlich erstmal paradox, dass man so ein Thema in einer scheinbar antiquierten Buchform verpackt. Ich glaube, das muss es aber gar nicht sein. Ich muss sagen, dass ich erstmal skeptisch war, als die Anfrage vom Verlag bzw. vom Herausgeber der Reihe Studieren aber richtig gekommen ist. Ich habe das auch so kommuniziert, dass ich skeptisch bin, das Ganze in Buchform zu machen. Aber der Verlag sagte, dass viele Studierende eben offensichtlich wohl immer noch ein Buch wollen, wenn es gerade um so Themen wie wissenschaftliches Schreiben geht. Und wir haben dann so ein bisschen versucht, eine Art, ich nenne es mal Kompromiss zu finden und haben uns auf eine geringe Auflage geeinigt. Und das hat sich auch als sehr gut herausgestellt, weil ich gerade tatsächlich schon an der Neuauflage sitze, die dann im Januar erscheinen soll. Und auf der anderen Seite, und das schreibe ich auch in meinem Vorwort, kenne ich einige, die einfach überfordert sind mit der Dynamik der Entwicklungen, mit den 100 Newslettern, zu denen man sich anmelden kann, bei denen ich auch angemeldet bin. Und ich wollte da gerne eine Art Ruhepol schaffen, wie du ja gerade schon gesagt hast. Das heißt, irgendwie zu versuchen, Informationen wirklich in eine Buchform zu bringen, die erstmal nicht mehr täglich reinploppt in mein Mailpostfach, sondern die einfach erstmal statisch ist. Ich hatte aber auch schon einen gewissen Druck beim Schreiben, weil ich wusste, okay, das Ding muss schnell raus. Das muss schnell veröffentlicht werden. Da kommt es wirklich auch auf wenige Wochen an. Und das kenne ich so bislang nicht von anderen Publikationen, weil es da eben nicht so eine Dynamik hat, das Ganze. Und deswegen kam auch gefühlt, naja, täglich ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber doch mehrmals die Woche, wenn dann irgendwie ein neuer Newsletter kam, dann habe ich direkt das Manuskript angepackt, habe neue Sachen integriert, andere umgeschrieben. Also es war ein extrem von vielen Revisionsprozessen charakterisierter Schreibprozess.
Es geht um wissenschaftliches Schreiben. Du hast gesagt, ein Buch, obwohl wir in Übergangszeiten sind, Isabella. Und als ich dein Buch hier anschauen und lesen konnte, habe ich auch gemerkt, dass du es explizit nicht als Einführung in wissenschaftliches Schreiben positionierst. Du grenzt dich dort ein bisschen ab. Und was sind so deine Überlegungen zum Lesepublikum? Was setzt du dort voraus?
Ja, mir war das ein sehr wichtiger Punkt, denn es gibt aus meiner Sicht immer noch keine befriedigende Lösung, wie man an das Thema wissenschaftliche Schreibkompetenz im KI-Zeitalter rangeht, wenn auf Seiten der Studierenden, sage ich jetzt einfach mal, keine Grundlagen da sind und kein Vorwissen zum wissenschaftlichen Schreiben. Und dann stellen sich natürlich so Fragen wie, kann ich direkt mit KI-Unterstützung einsteigen oder doch lieber ohne? Wenn ohne, wie motiviere ich die Studierenden trotzdem dazu? Und insofern habe ich es mir natürlich auch ein Stück weit leicht gemacht. Und das war mir aber wichtig, um wirklich eine genaue Zielgruppe zu haben und auch die Lesenden, ich sag mal, weder zu unterfordern noch zu überfordern. Und ich habe ein Oberkapitel, das nennt sich, wie ich mit KI wissenschaftlich schreibe. Und das ist so, sage ich mal, das praktischste Kapitel von allen. Und da habe ich einige Unterkapitel und zu Beginn jedes Unterkapitels lege ich dar, was ich an Vorwissen bei den Lesenden voraussetze. Also beim Kapitel Rohfassung zum Beispiel schreibe ich, dass ich analytische Kompetenz voraussetze, um zu bestimmen, welche Funktion ein Kapitel oder ein Absatz im Gesamtkontext eine Arbeit erfüllt. Oder auch Kompetenz in eigenen Text auf einer Metaebene, also aus einer Art Vogelperspektive zu betrachten. Oder bei Literaturarbeit setze ich voraus, dass die Lesenden wissen, was Kriterien für zitierfähige und zitierwürdige Literatur sind. Und das sind einfach alle Sachen, die wollte ich gerne nicht auch noch mit dem Buch vermitteln. Und deswegen richtet sich das Buch auch explizit an Personen, die schon erste Vorerfahrungen mit wissenschaftlichem Schreiben haben, also an fortgeschrittene Studierende oder eben auch an Promovierende.
Fortgeschrittene Studierende, Promovierende, sagst du, sprichst du vor allem mit diesem Buch an. Und mir ist da so ein Satz aufgefallen bei dir, so eine Kernaussage, KI-Kompetenz fällt nicht vom Himmel. Ich gebe ja selber auch für unterschiedliche Zielgruppen Trainings zu KI. Bei mir geht es nicht um wissenschaftliches Schreiben. Bei mir heißen diese Trainings KI in der Erwachsenenbildung oder mit KI Arbeitsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Dort geht es in der Regel um Grundlagen. Es geht um Funktionsweise von KI-Applikationen. Letztlich geht es um AI-Literacy und KI-Kompetenz. Ich würde gern von dir hören, Isabella. Was verstehst du unter dieser Kompetenz und kann sie überhaupt ausgebildet werden? Wie kann sie ausgebildet werden?
Ja, in deiner Frage klang ja auch schon so ein bisschen an, dass es keine einheitliche Definition von KI-Kompetenz gibt. Und die Definitionen, die da so vorliegen, reichen natürlich von einer sehr technischen Kompetenz bis hin zu, ich sag mal, so sozioethischen Überlegungen. Und AI-Literacy wird ja auch immer so als das Zusammenspiel gesehen aus technischem Wissen, aber auch ethischer Verantwortung. Für mich braucht es bei KI-Kompetenz aber auf jeden Fall auch ein grundlegendes Wissen über KI. Ein grundlegendes Wissen darüber, was grundlegende Konzepte und Prinzipien sind, wie KI-Systeme ganz rudimentär gesagt funktionieren. Dann ist es für mich auch, hat es auch was zu tun mit praktischen Kompetenzen, die den Umgang betreffen. Das ist, zumindest momentan noch, bin gespannt, wie sich das entwickelt, Prompting, ganz klar. Aber auch eine effektive Toolauswahl. Wann nutze ich eher das Tool, wann vielleicht lieber ein anderes? Und als dritten Bestandteil haben wir noch das Thema kritische Bewertung und Analyse. Und da finde ich es ganz wichtig, nicht nur kritische Bewertung und Analyse von KI-Generaten, sondern auch eine kritische Analyse und Bewertung meines eigenen Schreibhandelns mit KI. Also hier wieder das Thema metakognitive Kompetenz, die ich elementar finde im KI-Zeitalter. Und bei mir, das hast du ja auch gesagt, es ist der Schreibkontext, der im Vordergrund steht. Und da würde ich sagen, dass KI-gestützte Schreibkompetenz bedeutet, dass diese kompetenten Schreibenden KI-Tools nicht lediglich als eine zusätzliche Strategie in ihrem Strategienrepertoire nutzen, sondern dass sie die KI-Tools in ihren Schreibprozess integrieren im Sinne einer hybriden Intelligenz. Du hast noch danach gefragt, wie das ausgebildet werden kann. Und das ist für mich auf der einen Seite, dass ich mir Wissen aneignen muss, wie ich gerade schon gesagt habe, zum Beispiel darüber, wie KI-Tools funktionieren. Und dann braucht es aber auch das Experimentieren mit KI-Tools für verschiedene Aufgaben. Und das Zentrale dabei ist immer Metakognition, Reflexion. Was mache ich? Wie mache ich es? Und warum mache ich es? Das sind für mich sehr zentrale Komponenten bei einer KI-Kompetenz.
Ganz toll, das beeindruckt mich sehr, wie bedeutsam du diese metakognitive Kompetenz eben auch beurteilst. Und ich verstehe dich so, dass wirklich diese AI-Literacy, diese KI-Kompetenz weit über rein intuitives Gebrauchen, Nutzen hinausgehen soll. Und ich habe in deinem Buch so eine Metapher entdeckt, nämlich im Sinn von, dass du sagst, Schreibende sind nicht einfach Nutzerinnen und Nutzer, sondern Schreibende sind im Prinzip Führungskräfte eines Teams, und zwar eines Teams aus Assistenz-KIs. Und das verbinde ich auch mit meinem Verständnis von KI-Anwendungen. In meinen Trainings sage ich immer wieder gerne, am meisten Nutzen ziehen wir aus KI, wenn wir die Bots als kritische Partner brauchen. Und zwar als Partner, die uns auf die Sprünge helfen. Und insbesondere ein Feedback, ein kritisches Feedback liefern und vielleicht auch neue Flughöhen mit uns ausloten, damit wir letztlich bessere Ergebnisse, bessere Qualität erzielen. Isabella, Haltung zu KI. Welche Haltung steckt für dich hinter der Metapher, Nutzerinnen sind Führungskräfte für KI-Teams?
Ja, zentral ist natürlich die Haltung, dass bei den Nutzenden, bei den AI-Leadern die Verantwortung liegt. Mein Name, wenn ich eine Arbeit schreibe, steht auf der Arbeit. Das heißt, ich verantworte das. So, und das lässt sich total leicht einfach so dahin sagen. Ich verantworte die Arbeit. Ja, aber was heißt das eigentlich? Das ist für mich so ein ganz, ganz zentraler Ansatzpunkt. Das können wir super schnell irgendwo hinschreiben in irgendwelche DFG-Leitlinien. Die Schreibenden, wenn sie KI-Tools nutzen, haben die Verantwortung für ihre Texte. Für mich ist aber die Frage, was heißt das eigentlich und wie kann ich das didaktisieren? Wie kann ich das Studierenden nahebringen? Und dann heißt das Thema AI-Leadership für mich auch, dass wir uns die Tools zunutze machen in verschiedenen Rollen. Wenn ich ein Team führe, dann sind da ja auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Rollen drin. Ich habe vielleicht ein Sekretariat und die Mitarbeitenden dort sind für Aufgaben zuständig, die sich um alles Organisatorische drehen. Dann habe ich Mitarbeitende, die arbeiten zu einem Thema, zu dem ich mich selbst nicht hundertprozentig auskenne. Und dann habe ich Mitarbeitende, die arbeiten genau zu meinem Thema und mit denen kann ich auch mal wunderbar in einen kollaborativen Arbeitsprozess gehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für das Thema Steuerung von KI-Tools, dass ich mich frage, was ist eigentlich die Rolle, die ich einem KI-Tool zuweisen möchte. Ich habe darüber letzte Woche auch einen Blogbeitrag geschrieben, vielleicht können wir den ja in die Shownotes packen, wo ich mich gerade mit der Frage auch auseinandersetze, weil ich glaube, dass wir erstmal klarkriegen müssen, was genau möchte ich eigentlich gerade vom KI-Tool, um es dann auch sinnvoll in unseren Arbeitsprozess einzubinden und am Ende dann eben zu sagen, in Anführungszeichen, danke, liebe Assistenten, dass ihr diese Arbeit für mich gemacht habt und ich als Führungsperson stelle jetzt das Ergebnis nach außen dar und verantworte das auch nach außen hin.
Du sprichst Verantwortung an. Sehr gerne können wir diesen Blogartikel unten in den Shownotes verlinken. Und ich erinnere mich jetzt gerade an meine Zeit, wo ich wissenschaftliche Arbeiten schreiben musste. Ich komme ja ursprünglich aus den Sprachwissenschaften. Ich habe Übersetzung und Dolmetschen studiert. Da haben wir eine Ähnlichkeit, diese Freude und Begeisterung für Sprachen. Und ich erinnere mich, es gibt ja so Abläufe. Und bei dir im Kapitel 4 habe ich eine sehr detaillierte Beschreibung von so einem Nutzungsszenarium für KI im Schreibprozess entdeckt. Du gehst da schrittweise von Planung bis zur Überarbeitung. Gibt es da aus deiner Beobachtung, wenn du auch als Schreibtrainerin, als Dozentin unterwegs bist, gibt es aus deiner Beobachtung so Schritte, die, ich würde jetzt mal sagen, immer wieder unterschätzt werden? Und wenn es das gibt, warum genau unterschätzen Studierende diese Schritte?
Ja, das ist definitiv das Überarbeiten. Und gerade dieser Schritt spielt auch beim Arbeiten mit KI eine sehr wichtige Rolle. Viele von uns haben ja in der Schule gelernt, so typischer Deutschunterricht, Texte in einem Rutsch runterzuschreiben. Also irgendwie drauf loszuschreiben und dann nochmal irgendwie vielleicht schnell drüber zu lesen, ein paar Kommafehler zu korrigieren und fertig. Und dieses in der Schule gelernte sogenannte Spontanschreiben prägt auch das Schreiben von vielen Studierenden bis weit ins Studium hinein. Das zeigen auch entsprechend wissenschaftliche schreibdidaktische Arbeiten. Aber wissenschaftliches Schreiben funktioniert anders, weil es ein Denkprozess ist, der sich über, ich sag mal, mehrere Schleifen, über Iterationen hinweg entwickelt. Und diese Entwicklung, die passiert vor allem in der Überarbeitung. Und wenn ich Texte überarbeite, egal ob es komplett eigene Texte sind, die ich 100% selbst geschrieben habe oder auch KI-generierte Rohfassungen, dann merke ich erst in diesem Prozess, wo ich eigentlich noch nicht klar genug war, wo meine Argumentation hakt, wo ich an den LeserInnen vorbeigeschrieben habe. Und die Überarbeitung zwingt mich dazu, mir über meine eigene Intention klar zu werden und meinen Text so zu gestalten, dass die Intention, die ich damit transportieren möchte, auch wirklich bei anderen ankommt. Ich mag den Gedanken sehr, den wir aus der Schreibdidaktik kennen, dass beim Überarbeiten aus einem Ich-Text ein Du-Text wird. Also ein Text, der jetzt eben nicht nur für mich selber funktioniert, sondern der auch für mein Gegenüber lesbar und nachvollziehbar und natürlich auch überzeugend ist. Und gerade im Umgang mit KI ist es total wichtig, dass ein KI-generierter Text keine eigene Intention natürlich enthält. Die muss ich selber einbringen und das passiert gerade beim Überarbeiten. Und deswegen sehe ich das als einen sehr zentralen Punkt von wissenschaftlicher Autorschaft. Ich glaube, nur wenn ich meinen Text wirklich auch bewusst überarbeite, kann ich Verantwortung für ihn übernehmen, womit wir wieder bei diesem großen, bedeutungsschweren Wort sind. Und deswegen kann mich KI unterstützen beim Überarbeiten. Da führe ich in meinem Buch auch verschiedene Punkte an, wie das KI tun kann, aber sie kann es mir eben nicht abnehmen.
Isabella, du sagst, die Überarbeitung ist ganz wichtig, die Auseinandersetzung, das sich vertieft reflektieren und beschäftigen mit dem Text. Ich bringe das gedanklich so zusammen mit dieser sogenannten guten wissenschaftlichen Praxis, die ja immer wieder mal propagiert wird. Und ich stelle mir vor, eine Herausforderung im Umgang mit KI ist. Hast du da konkrete Ratschläge, Empfehlungen an Studierende, vielleicht auch an Lehrende, um diese gute wissenschaftliche Praxis auch bei der kombinierten Arbeit mit KI einzuhalten?
Ja, ich bin natürlich, weil sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben, komplett davon überzeugt, dass wir gute wissenschaftliche Praxis und KI vereinen können, dass das kein Widerspruch ist. Aber auch hier ist wieder das Thema, welche Vorerfahrung habe ich mit dem wissenschaftlichen Schreiben? Wenn ich als, ich sage mal in Anführungszeichen, gestandene Wissenschaftlerin, als Person mit einer Promotion, als Person, die wissenschaftlich arbeitet, wenn ich KI-Tools im Schreibprozess nutze, dann muss, glaube ich, niemand beunruhigt sein, weil ich weiß, was wissenschaftlich integer bedeutet. Aber das ist natürlich nicht so, wenn wir gerade auch auf Studierende schauen, die das noch nicht wissen und die man dafür ja auch gerade am Anfang ihres Studiums noch gar nicht, denen man die Schuld dafür nicht geben kann, weil sie das auch ja erstmal lernen müssen. Warum müssen wir wissenschaftlich integer sein? Warum müssen wir gute wissenschaftliche Praxis haben? Und da sind wir wieder bei diesem Punkt der Verantwortung, der Eigenständigkeit und der Transparenz. Was bedeutet das alles? Ich glaube, es ist so, so, so wichtig, gerade im KI-Zeitalter, das Studierenden deutlich zu machen. Und ich mag hier einmal ganz kurz den Punkt der Transparenz aufgreifen. Wir haben eine ganz große Diskussion um das Thema Dokumentationspflicht. Das erlebe ich in allen meinen Seminaren, die ich für Lehrende zu dem Thema gebe. Und es gibt immer die einen, die sagen, ich möchte jeden Prompt sehen, den die Studierenden genutzt haben. Ich möchte Reflexionen haben über die Prompts. Ich möchte, was weiß ich, keine Ahnung. Und es gibt die anderen, und zu denen gehöre auch ich, die sagen, nutzen Sie KI-Tools, nutzen Sie es verantwortungsvoll, wieder das Stichwort. Und dann ist es mir egal, dann brauchen Sie das nicht zu dokumentieren. Und die Frage ist ja hier wiederum auch, und das ist auch so ein Appell an Lehrende, sich zu fragen, was erhoffe ich mir davon, wenn ich nachher Prompt für Prompt aufgelistet habe? Was kann ich dadurch erreichen? Kann ich dadurch wirklich gute wissenschaftliche Praxis sicherstellen? Oder geht es da nicht vielmehr um was anderes? Also das sind hier so die großen Fragen, auf die aber das Thema KI, wo KI schön den Finger in die Wunde reinlegt.
Ich merke hier auch wieder, du überlegst immer schon einen Schritt voraus, was soll das Ganze erreichen, was soll das Ganze bewirken. Und allenfalls eben auch die kritische Frage, geht es nicht eben um einen Kontrollwahn, der sich letztlich gar nicht umsetzen lässt. Und ich würde hier gerne so eine Verbindung machen, wenn wir jetzt ein bisschen noch in die Tiefe gehen, über KI sprechen, da gibt es ja viele Schattenseiten. Ich denke da an ethische Schattenseiten, ökologisch, epistemisch. Und wir könnten anfangen bei der großen, im Moment ziemlich marktführenden Firma OpenAI, die ja alles andere als open ist, mit zwielichtigen Führungspersönlichkeiten oben an der Spitze und irritierenden Deals, beispielsweise vor ein paar Monaten diese Kooperation mit Springer Medien. Springer Medien, zu denen ja auch Bild am Sonntag, Autobild und so weiter gehören. Und dann denke ich aber auch an diesen gigantischen ökologischen Fußabdruck, den diese Rechenleistungen hinterlassen, der Wasserverbrauch für die Serverfarmen und die psychisch belastenden Arbeitssituationen, beispielsweise in Afrika, wo ein Großteil des menschlichen Feintuning, dieses Feineinstellen oder Filterns passierte, um diese, ich sag mal, KI als Wahrscheinlichkeitsberechnungssysteme einigermaßen auf Spur zu bringen und wenigstens halbwegs von Hass und Propaganda zu befreien. Sind das Reflexionen, die du auch in deine Lehre einfließen lässt, in deine Beratung mitnimmst?
Tja, das ist gar nicht so einfach und da gibt es jetzt auch kein Patentrezept und keine Antwort, mit der ich irgendwie alle zufriedenstellen könnte. Ich glaube, das passt ganz gut zu der viel beschworenen VUCA-Welt, in der wir leben, wo alles komplex ist, wo alles mehrdeutig ist und wo ich auch lernen muss, Ambiguitäten auszuhalten, ohne aber vorschnell zu sagen, naja, ich halte es aus und deswegen ist alles super und fein. Ich glaube, niemand von uns ist heilig. Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Und man hat immer seine blinden Flecken. Ich selber bin zum Beispiel überzeugte Veganerin. Ich habe kein Auto, aber ich kaufe sehr gerne sehr viele Klamotten und ich nutze sehr viel KI. Das ist beides nicht gut fürs Klima und das ist beides auch nicht gut für bestimmte Menschen, für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Ich habe zum Beispiel bei ChatGPT habe ich mir mal ein Plugin installiert, von dem ich auch im Buch berichte, um den Wasserverbrauch anzuzeigen, eine Anfrage. Das ist, natürlich kann man sagen, das ist eine Spielerei. Bei einer Tomate, die ich im Supermarkt kaufe, interessiert mich der Wasserverbrauch auch nicht. Aber trotzdem ist es so ein, ja, es ist doch so etwas, was da aufploppt. Es gibt auch recht neu ein Tool, mit dem man schauen kann, wie viel Energie ein Prompt bei einem bestimmten Sprachmodell verbraucht. Dann kann man vielleicht überlegen, okay, möchte ich den Prompt vielleicht anstatt in GPT-4o lieber bei, was weiß ich, Mistral oder so hochladen, weil es da weniger Energie verbraucht. Sowas gebe ich den Leuten mit. Also weise darauf hin, dass wir bei KI nicht nur mit Bias zu tun haben, was ja irgendwie auch in den Medien sehr präsent ist, sondern eben auch mit anderen Sachen, mit anderen Gefahren. Das ist aber natürlich trotzdem auch kein Freifahrtschein. Ich glaube, wir sind einfach hier in einem Dilemma, das wir auch nicht lösen können. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, weil es diese ganzen Sachen gibt, nutze ich keine KI, denke ich, ist auch niemandem geholfen, weil wir es ja auch thematisieren müssen im Bildungsbereich, weil wir da ja auch eine Verantwortung haben. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist eben auch das zu thematisieren und dann zum Beispiel sowas zu sagen, auch wenn es vielleicht nur eine kleine Sache ist, einfach zu sagen, okay, ist es wirklich wichtig, dass du jetzt hier dieses Spaßbild generierst, um es dann irgendwie deinen Freundinnen und Freunden zu schicken, oder tut es auch ein normales GIF bei WhatsApp oder wie auch immer?
Ja, mir kommt hier so der alte Gedanke der Frankfurter Schule in Erinnerung, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno lässt hier grüßen. Mir hat bei deinem Buch gefallen, Isabella, diese Kombination von Theorie und Praxis. Und du schreibst selber in deinem Buch, es geht hier um eine Mischung aus Lehrbuch und Ratgeber. Und mir hat das auch darum gefallen, weil ich ja aktuell eben selber wieder beim Buchschreiben bin, dieses neue Buch Microlearning und Nanolearning, das ich zusammen mit Joachim Lorenz im Moment vorantreibe und im Sommer das Skript einreichen werde. Und bei diesem Buch wollen wir ja auch diese beiden Aspekte integrieren. Das heißt etwas Theorie, aber dann besonders viel Praxis. Und Joachim und ich sagten uns beim Start, das Buch soll wie ein guter Freund in den Händen der Leserinnen und Leser liegen und es soll dem Publikum konkrete, brauchbare Tipps und Anregungen liefern. Ich bin neugierig von dir zu hören. Hast du auch solche Überlegungen angestellt? Ist es dir gelungen, bei deinem Buch diese Balance aus Lehrbuch und Ratgeber hinzubekommen?
Ja, da muss ich ganz offen sein und sagen, dass das Buch nicht von Anfang an so geplant war als Mischung aus Lehrbuch und Ratgeber. Es war mal das eine und mal das andere, ohne dass ich das irgendwie klar gesehen habe. Ich habe zwar gesagt, okay, es soll ein Lehrbuch sein, aber so richtig das umgesetzt habe ich gar nicht. Und erst relativ am Ende des Schreibprozesses, ich habe mir von sehr vielen Menschen, also wirklich auch konkreten Menschen, Feedback geholt. Und erst relativ am Ende kam dann ein extrem hilfreiches Feedback. Und weil es so hilfreich war, nenne ich auch gerne den Namen der Feedbackgeberin. Das war nämlich Annika Limburg. Und Annika hat gesagt, dass das Buch irgendwie nicht richtig Lehrbuch und auch nicht richtig Ratgeber ist, sondern beides so ein bisschen. Und damals, zu dem Zeitpunkt, war auch die Gliederung noch eine andere, eine sehr wilde, mit der ich auch nicht so zufrieden war, aber auch nicht so klar, also nicht so wusste, was ich stattdessen möchte. Und das Feedback hat mir sehr die Augen geöffnet. Und dann habe ich es geschafft, das klar zu kriegen, die Gliederung zu straffen und auch dann nochmal auf diese beiden Textsorten oder auf dieses Textsortenhybrid einzugehen. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal sagen, ich hatte natürlich davor auch schon viel KI-Feedback mir geholt, also von verschiedenen KI-Tools, aber das hat keine KI berücksichtigt, weil ich die Frage auch gar nicht gestellt habe, weil ich selbst hier einen blinden Fleck hatte. Und deswegen sind für mich menschliche Feedbackgebende im Schreibprozess nach wie vor elementar und ich möchte definitiv auch nicht auf sie verzichten.
Das ist eine wertvolle Empfehlung, die Joachim und ich auf jeden Fall auch mitnehmen werden. Wir haben zum Glück im Hintergrund auch ein tolles menschliches Netzwerk von Freundinnen und Freunden und Kollegen aus der Bildungswelt, die uns da laufend eine Rückmeldung, ein Feedback geben können. Wir kommen langsam so zum Ende von diesem Gespräch und ich möchte mit dir noch einen Blick nach vorne werfen. Und ich würde von dir gern hören, was ist deine persönliche Vision für das wissenschaftliche Schreiben im Zeitalter der KI? Und dann vielleicht noch die Zusatzfrage, wird das Schreiben dadurch, wenn gewisse Aufgaben an Bots delegiert werden können, vielleicht sogar wieder menschlicher?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage zum Schluss, Ivo. Ich glaube, dass das belletristische Schreiben dadurch wirklich wieder menschlicher werden könnte, weil die eigene Stimme von AutorInnen wieder viel mehr geschätzt wird, wenn wir vielleicht so eine Art Einheitsbrei haben. Dazu kann ich aber nicht so viel sagen, das ist nicht mein Metier und deswegen, du hast ja auch nach meiner Vision fürs wissenschaftliche Schreiben gefragt. Bei mir gibt es Tage, da überwiegt ganz klar der Pessimismus. Da denke ich, okay, wer soll eigentlich noch den Mehrwert von Schreiben verstehen, von wissenschaftlichem Schreiben verstehen, wenn man es nie ohne KI gemacht hat? Ich will mich aber natürlich ganz gerne hier an der Utopie halten. Und meine Vision ist, dass wir das wissenschaftliche Schreiben nicht als irgendwas Defizitäres oder als irgendwas begreifen, was es vor der Technik zu retten gilt, sondern als etwas, das sich weiterentwickeln darf. Das sich weiterentwickeln darf zu einem reflexiven, dialogischen Prozess, in dem Mensch und Maschine gemeinsam, ich mache es in dicken Anführungszeichen, aber gemeinsam denken. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Studierende lernen, KI-Tools als Impulsgeber zu nutzen, als Unterstützung, als Entlastung, aber auch als Erweiterung des Denkens. Und dass das wissenschaftliche Schreiben dadurch auch ein Raum bleibt, in dem man sich mit komplexen Fragen auseinandersetzen kann, in dem man eigene Positionen entwickelt und in dem man auch Verantwortung für seine Argumente übernimmt. Und ich glaube, ich als Schreibdidaktikerin, Schreibwissenschaftlerin bin davon überzeugt, dass wir dafür auch nach wie vor das Schreiben brauchen. Und KI kann uns dabei unterstützen. Aber gerade deswegen müssen wir viel mehr in so eine Art, ich sag mal, Metadiskurs kommen über AutorInnenschaft, über Qualität und auch über Integrität, und eben gerade nicht weniger darüber sprechen. Und was ich zum Schluss auch noch hinzufügen möchte, das Ganze ist natürlich auch von Fach zu Fach oder von Fachkultur zu Fachkultur unterschiedlich. In den Geisteswissenschaften werde ich eine andere Vision für wissenschaftliches Schreiben mit KI haben als zum Beispiel in den Naturwissenschaften.
Du rollst dir uns ein wunderschönes Panorama aus. Ich war kurz gedanklich so verbunden mit Martin Buber, Dialogisches Prinzip. Und du zeichnest eben eine Zukunft, eine Utopie, keine Dystopie, aber eine Utopie, wo diese Instrumente als kritische Sparring-Partner mit uns zusammenarbeiten und uns möglicherweise Horizonte erschließen oder auch Zugänge schließen, wo wir alleine, selbst mit einem ganz tollen und ausgebauten Netzwerk, nicht sofort drauf gekommen wären. Am Ende von der Podcast-Reihe gibt es bei mir so eine Tradition, dass ich immer mal kurz versuche, didaktisch reduziert zusammenzufassen, was die wichtigsten Punkte sind, die wir mitnehmen können. Bei mir ist hängen geblieben, Isabella, Punkt 1, wissenschaftliches Schreiben mit KI braucht mehr als einfach Toolwissen. Es braucht Haltung, es braucht Reflexion und es braucht auch eine klare Vorstellung davon, welche Aufgabe im Schreibprozess wirklich durch KI sinnvoll unterstützt werden kann und vielleicht auch welche Aufgabe man ganz klassisch und anders löst. Zweitens habe ich mir notiert, KI-Tools sind keine Zauberstäbe, sondern eben Assistentinnen. Und als Schreibende übernehmen wir die Führungsrolle. Wir brauchen im Grunde nicht weniger, sondern in Zukunft sogar noch mehr Schreibkompetenz, um KI sinnvoll einsetzen zu können. Als dritten, letzten Punkt habe ich mir notiert, die Integration von KI in den Schreibprozess ist auch eine Chance für ein neues, intensiveres didaktisches Nachdenken über Autorenschaft, über Verantwortung und auch darüber, wie Lernen im Hochschulkontext in Zukunft gestaltet werden kann. Was sind deine Überlegungen? Gibt es Ergänzungen?
Ja, noch eine kleine, nämlich, dass uns KI kompetent eingesetzt, Ausrufezeichen, in unserem Denken bereichern kann und unser Denken im Schreibprozess erweitern kann, quasi als eine Art Denktutor.
Isabella, ganz am Schluss frage ich immer meine Gäste, wo kann man sich mit dir verbinden, wie kann man sich mit dir vernetzen?
Ja, wenn man so ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, was ich so mache, kann man auf meine Website gehen und dort in meinem Blog zum Beispiel stöbern und ansonsten ganz klassisch und sehr, sehr gerne über LinkedIn.
Du erwähnst deinen Blog, da bin ich selber auch immer gerne auf Besuch und nehme ganz viele Erkenntnisse und Impulse für mich mit. Wir werden den Blog und LinkedIn unten in den Shownotes vernetzen und aufschreiben. Und mir bleibt einfach nur noch hier zu sagen, vielen Dank für dieses feine und informative Gespräch. Ich wünsche deinem Buch viele interessierte Leserinnen und auch dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, Ivo, das wünsche ich dir auch.
Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich, wenn du dem Podcast auf Spotify, Apple und Podcast oder YouTube 5 Sterne gibst. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen Bildungsprofis, diesen Podcast zu entdecken. Education Minds hat mittlerweile über 1000 Follower und mit deiner Unterstützung wächst unsere Community weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.